This content has been originally published on Memoro, the Bank der Erinnerungen, which has kindly granted the International Bomber Command Center Digital Archive a royalty-free permission to publish it as an audio track. To see this content in its original video form and read the terms and conditions of use, please visit www.memoro.org and then click on the link to the German section.
Also jetzt geht's über meine Erlebnisse und Erinnerungen im Luftschutzkeller. Der Luftschutzkeller war ja jahrelang ein Ort, wo man mehr Zeit verbringen konnte als in der eigenen Wohnung. Und eine ganz besondere Situation, über die ich noch nirgendwo im Roman oder in der Literatur etwas wirklich adäquat Beschreibendes gefunden habe. Aber vielleicht gibt es irgendwo und ich kenne sie nur nicht. Also der Luftschutzkeller ist ein Raum, in dem man höchst unfreiwillig als Hausgemeinschaft eben getrieben wird, durch ein Signal, nämlich die Sirene. Wenn man das nicht befolgt, hat man noch mehr Risiko, nämlich in der Wohnung sozusagen von Bomben umgelegt zu werden. Aber das Risiko natürlich im Luftschutzkeller ist auch sehr erheblich, denn man kann ja verschüttet werden. Man muss auf engstem Raum, sogar mit Sauerstoffmangel, muss man da mit Leuten, mit denen man vielleicht verfeindet ist. Deutschland ist ja das Land der Nachbarschaftsprozesse weltweit führend. Zu unserer Schande sei es gesagt, zur Schande der Rechthaber und Kleingärtner. Und da ist also im Luftschutzkeller eine besondere Atmosphäre. Und ganz generell ist mir schon als Kind aufgefallen, dass sich im Krieg die Geister scheiden. Der Krieg ist vielleicht leider nötig, damit die Leute sich entscheiden. Jetzt in diesen Friedenszeiten leben wir alle so nebeneinander her und zeigen unsere Spitzenecken und Kanten nicht. Aber im Luftschutzkeller kommt eben alles raus. Das ist eine kathartische Situation. Da war ich also gerade 13, denn mit 13,5 kam ich weg aus Berlin im Rahmen der Kinderlandverschickung. Also mit 13 Jahren und natürlich mit 12 schon auch. Aber ganz besonders schlimm war es 1943, als nämlich Deutschland die Lufthoheit verlor. Wir hatten kein Öl mehr aus Baku, das heißt, unsere Flieger, unsere Abwehrflotte, wie auch unsere Angriffsflotte, waren 20 Jahre voraus. Das habe ich jetzt in amerikanischen Zeitschriften gelesen, technisch, aber sie konnten nicht mehr starten. Das heißt, wir haben die Lufthoheit verloren, das war ein ganz bestimmter Tag. Plötzlich konnten die in der ungehindert einfliegen. Und dann hat dieser englische Luftmarschall den Befehl gegeben, eben als Vergeltung auf die V-Waffen, die Vergeltung auf die Vergeltungswaffen, nichts mehr zu schonen. Dann fing tatsächlich der Terrorkrieg an und ja zu unseren Ungunsten. Also diese Situation des Luftschutzkellers, die ist so unvergesslich und hat sich mir so eingeprägt. Nun ist ja das Alter von 13 Jahren auch eine Prägezeit. Es ist ja auch der Beginn der Pubertät, man ist hellwach in jeder Beziehung, weiß noch nicht genau, was in der Welt los ist. Wir hatten im Haus auch berühmte Leute, zum Beispiel war da der Feldmarschall Milch, der einzig jüdische General der deutschen Wehrmacht, der ja von, also der Name ist ja ganz klar, Milch. Ich habe ihn auch ganz gut gekannt, vom Fahrstuhl und vom Luftschutzkeller. Sehr netter Mensch. Der war ja derjenige, wo Göring dann gesagt hat, wer Jude ist, bestimme ich, weil Himmler den abschießen wollte. Es war ja ein erbitterter Kampf zwischen Göring und Himmler. Und im Übrigen war meine Mutter mit der Frau von Göring befreundet, weil die Emi Sonnemann eben eine Schauspielerin war zur Zeit meiner Mutter. Da waren die Kolleginnen. Wir hatten also einen Draht zu Göring, den haben wir aber nicht benutzt. Einmal versucht, das ging dann schief. Also im Luftschutzkeller dann haben sich die Geister geschieden, worüber geredet wurde, und es war eine richtige Todesangst da. Denn jedes Mal, wenn der Alarm zu Ende war, ging man raus und musste erstmal prüfen, ob man verschüttet war. Und am Schluss war ja auch alles kaputt, nur wir kamen noch raus. Und zum Teil fielen noch Bombensplitter, während schon auf Entwarnung war. Und ein Bombensplitter fiel mal direkt vor meinem kleinen Bruder, der war damals ein Baby, nieder. Und da hatte ich wieder so ein religiöses Erlebnis. Also Er soll weiterleben und er lebt ja heute noch und ist mein lieber Bruder, halt 12 Jahre jünger in Brüssel. Und in dem Keller dann, das hat man mir erzählt. Ich erzähle jetzt etwas, eine indirekte Erinnerung, was mir viele Leute erzählt haben. Aber ich habe festgestellt, dass besonders wenn man etwas Gutes tut, wenn man etwas mit ganz reinem Gewissen tut, was so durch einen hindurch fließt und gar nicht den Umweg übers Gehirn geht, dass man das dann vergisst, weil es offensichtlich inspiriert ist oder man ist an irgendeinen Lebensfluss oder Heilstrom angeschlossen. So war das auch. Jedenfalls hat man mir berichtet, dass ich reihum gegangen bin und die Leute getröstet habe. Also ganz bedeutende Leute, die im Keller dann eben ihre Angst durchbrechen ließen. Und dieses Erlebnis, also diese erzwungene Gemeinschaft, die Leute, die nichts gemeinsam haben außer der Adresse, und dann diese notdürftig abgestützten Luftschutzkeller, die auch nicht viel aushalten, und diese Stimmung. Und das Lustigste war noch, wenn die Sirene tönte. Am Schluss haben wir uns ja gar nicht mehr ausgezogen, weil es sich nicht lohnte. Wir haben uns in Kleidern aufs Bett gelegt, um schneller im Keller zu sein. Und wenn dann eines Tages mal keine Flieger kamen oder nicht wie damals 9:30, 10 Uhr abends, dann mit dem Berliner Witz haben sich die Leute im Treppenhaus versammelt und haben gesagt, ach Jottchen, es wird ihnen doch nicht zugestoßen sein. Nicht? Also dass man sich dann noch um die Alliierten sorgt, ob diese Flieger da ankommen. Faszinierend war es, die Scheinwerferkegel. Das ist für mich ein Gleichnis der Erkenntnissuche geworden. Da kamen also dann die Flugzeuge und ein Scheinwerfer hat den erfasst und wieder verloren. Und dann hat man einen Kegel gebildet und der Kegel wurde zum Kreuz und dann konnte das Flugzeug abgeschossen werden. Das ist für mich ungeheuer sinnbildlich, das habe ich mir angeguckt, das fand ich faszinierend. Und eines Tages bin ich im Grunewald spazieren gegangen, wir wohnten nicht weit weg davon, und da sah ich etwas, was ich auch nie vergessen werde. Ich sah in Puppengröße, also etwa ein Meter, sah ich einen alliierten Piloten, völlig eingeschrumpft, wie also in einer Maschine eingeschrumpft, aber alles war erkennbar, Gesicht und alles. Und dann habe ich mir nachher von Physikern erklären lassen, ich habe das verboten, ich habe das vergessen, verloren, was das für eine Erklärung war. Jedenfalls habe ich diesen eingeschrumpften Piloten da gesehen. Und eine Sache erinnert mich auch noch. Wir hatten ganz getrennt immer alles, was mit Bad und so Toilette zu tun hatte, von unseren Eltern. Und einmal, da war es so dringlich, dass meine Mutter reingekommen ist und sagt, Kinder, guckt mal weg, und hat sich dann auf das Klo gesetzt, ohne dass wir zugeguckt haben. Aber jedenfalls, dass meine Mutter in meiner Gegenwart, damals 13 Jahre alt, sozusagen winke, das war für mich auch so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Es hat ja eine gewisse Vertrautheit hergestellt. Ja, das sind also eingeprägte Erinnerungen, die eigentlich ganz stark sind, nicht? Die kann man mich nachts wecken und ich kann das alles noch erzählen.